Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Susan Sari am Mikrofon. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieser Sendung.
Ich kenne dich schon, seit es dich gibt.
So lang kenne ich dich nicht.
Du siehst ein bisschen aus wie ich.
So groß ist meine Nase nicht.
Du nervst. Nein, du, jetzt hör mal zu. Ja, niemand auf der ganzen Welt wär du so gut wie du. Manchmal im Streit sag ich, du bist doof. Doch dass ich dich mag, weißt du sowieso. Ja, 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 und das auch noch in tausend Jahren. Du bist für mich und ich bin für dich da.
Was sich hier bei den Interpreten Sarah und Julian so eine heile Welt anhört, ist eine Erfahrung geprägt von ganz vielen unterschiedlichen individuellen Emotionen, die viele von uns machen und auch das Thema unserer heutigen Lebenszeit. Prägend fürs Leben, die Geschwisterbeziehung. Und mit Leben können wir eigentlich ganz locker sagen, das ganze Leben, denn die Geschwisterbeziehung ist ja die längste Beziehung unseres Lebens. Aber was macht diese Verbindung so einzigartig? Welche Rolle spielt sie in unserem Leben? Was ist so prägend an ihr, egal ob in enger Bindung, in Konflikten, in Nähe und Abstand oder auch als Unterstützung in schweren Zeiten. Darüber wollen wir heute in der Lebenszeit mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sprechen. Schildern Sie uns gerne von Ihren Erfahrungen mit Ihren Brüdern, Ihren Schwestern oder auch als Einzelkind unter unserer kostenlosen Telefonnummer in ganz Europa 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Ich freue mich dazu, aus der Forschung und Praxis Expertinnen zu begrüßen, die uns von den Einflüssen von Schwestern und Brüdern aus unserem Leben berichten können. Aus Halle zugeschaltet grüße ich zunächst Dr. Ines Brockhader. Sie ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Vorsitzende des Bundesverbandes für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie auch.
Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Geschwisterbeziehungen, haben auch Bücher dazu veröffentlicht. Und Sie persönlich haben selbst eine 7 Jahre jüngere Schwester und 4 erwachsene Söhne. Und da wäre meine Frage direkt gewesen, waren Ihre eigenen Geschwisterbeziehungen oder die Ihrer Kinder auch Anlass, sich selbst mit dem Thema so zu befassen?
Ja, ich finde es natürlich immer spannend, gerade wenn man in der Psychologie unterwegs ist, dass man eigene Lebenserfahrung auch nochmal wissenschaftlich untersetzt. Insofern waren es tatsächlich meine eigenen 4 Kinder, die mich dazu gebracht haben, dass ich gesagt habe, ich möchte das gerne auch wissenschaftlich besser verstehen. Ja, und das mache ich jetzt seit 20 Jahren.
Und da wird sicherlich auch aus dem Persönlichen und dem Nicht-Persönlichen ganz viel in unserer Sendung thematisiert werden. Aus Leipzig zugeschaltet begrüße ich außerdem Dr. Julia Rohrer. Sie ist Persönlichkeitsforscherin am Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie der Universität Leipzig. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie beschäftigen sich mit einem breiten Spektrum von Themen, darf man sagen, darunter die Auswirkungen der Geburtsreihenfolge oder auch Altersmuster in der Persönlichkeit. Und ich würde Sie auch gerne fragen, sind Sie mit Geschwistern aufgewachsen und hat das Ihren Blick, worüber Sie forschen, beeinflusst?
Das ist schon gleich eine sehr komplizierte technische Frage zum Einstieg. Tatsächlich bin ich mit einer älteren Cousine aufgewachsen, also sozial vielleicht so ein bisschen das kleinere Geschwisterkind, biologisch aber nicht. Biologisch habe ich eine Halbschwester und also tatsächlich in meinen eigenen Daten wäre ich so ein bisschen ein fehlender Wert, weil man die Geschwistersituation nicht richtig kodieren kann an der Stelle.
Das ist sicherlich auch schon ein Teil der Frage selbst, nämlich was kann man da überhaupt forschen? Gerade jetzt bei Ihrem Beispiel wäre das natürlich schon mal so etwas, was vielleicht nicht ganz so typisch ist, vielleicht direkt noch angeschlossen, Frau Rohrer. Was kann man eigentlich in Bezug auf Geschwister überhaupt erforschen?
Genau, also ich bin ja eine quantitative Forscherin und das schränkt es im Prinzip schon mal relativ stark ein darauf, dass wir eben immer Vergleiche über größere Mengen an Personen hinweg machen. Das heißt, wir können zum Beispiel nicht wirklich im Individualfall sagen, was hat denn das jetzt bedeutet, zum Beispiel, dass sie die größere Schwester waren, der kleinere Bruder und so weiter. Was wir aber machen, sie versuchen, Muster zu entdecken. Also gibt es sowas wie den typischen Erstgeborenen, gibt es sowas wie das typische mittlere Kind und so weiter. Die individuelle Erfahrung kann dann auch immer wirklich davon abweichen. Das heißt, wir haben so ein bisschen eine größere Perspektive darauf, aber können eben nicht so gut ins Detail gehen.
Und was würden Sie sagen, Frau Prokada, ist das Besondere an Geschwisterbeziehungen? Was macht sie aus?
Ja, da kann ich natürlich gut anschließen, weil gerade im Bereich meiner Forschung ist es eher qualitativ. Das heißt, wir gucken eher tatsächlich auf die individuelle Bedeutung. Und da hat natürlich zum Beispiel der Geburtsrangplatz auch eine ganz wesentliche Bedeutung. Bin ich jetzt das erste Kind in meiner Familie? Bin ich möglicherweise das Nesthäkchen? Und wir gucken gerne auch darauf, was es gerade in der jeweiligen Familie hat und was die Bedeutung tatsächlich dieser Geschwisterbeziehung über den Lebensverlauf auch ausmacht.
Und da gibt es sicherlich verschiedene Vakanzen, auf die man blicken kann. Meine Kollegin Johanna Müßinger war erstmal unterwegs in der Stadt und hat mal Menschen gefragt, welche Bedeutung haben ihre Geschwister in ihrem Leben, und wir hören da mal rein.
Ich habe einen 16 Jahre älteren Bruder. Der ist eher so eine Vaterfigur, findet er nicht cool. Wenn er das jetzt hört, wird er wieder richtig sauer. Aber der hat mir halt alles Mögliche gezeigt. Und ich habe zwei jüngere Geschwister. Und alles das, was er mir erzählt hat, habe ich zwar nicht umgesetzt, aber ich habe es an meine Jüngeren weitergegeben. Weil mein großer Bruder macht sich immer Sorgen um mich. Ich kann, egal was ich mache, oh, geht's dir gut, ist alles in Ordnung. Du musst das aber auch schon mal ein bisschen besser in die Hand nehmen. Und genau die Sätze gebe ich einfach weiter. Also ich bin nur ein Vermittler, das ist voll der easy Job.
Also ich habe eine Schwester, die ist 3,5 Jahre älter. Und also wir haben uns in jungen Jahren nicht gut miteinander verstanden und wir haben uns erst besser verstanden, als meine Schwester in Ausbildung ging, so mit 16, 17 und also nicht mehr den ganzen Tag zu Hause war. Und unser Verhältnis ist heute super gut.
Also ich habe noch 4 Geschwister und ich muss dazu sagen, dass wir also wirklich Soziales miteinander gelernt haben.
Ich habe eine Schwester, die ist 3 Jahre älter. Die hat mich sehr geprägt in meinem Leben, weil sie mir quasi meinen Weg so ein bisschen vorgetrampelt hat. zumindest was die Beziehung zu unseren Eltern und die ganzen Sachen, die man in der Jugend so darf, also mit Feiern gehen, weggehen, wie auch immer. Da hat sie das schon ganz gut vorgeebnet, dass es bei mir dann ziemlich easy war und ich gar nicht mehr so viel meine Eltern überreden musste.
Ja, ich habe 3 Geschwister, also wir sind insgesamt 4. Meine jüngste Schwester ist 11 Jahre jünger wie ich, also schon ein gewisser Altersabstand, war nochmal so ein Nachkömmling und dann kommt man, wenn man, ich sag mal, schon älter ist, an so ein kleines Baby dann schon ganz anders dran. Das war das von damals, ja.
Ich bin auch, habe auch noch 4 Geschwister und man als Kinder eng zusammen, dann verliert man sich später, jeder geht seine eigenen Wege. Aber nachher im Alter findet man dann auch wieder, wenn die eigenen Kinder aus dem Haus sind, dann sucht man auch wieder die Nähe zu den Geschwistern. Es ist eine tolle, tolle Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin froh, dass ich so viele Geschwister habe.
Ja, das sind einige Erfahrungen, die Johanna Müßinger gesammelt hat. Und wir wollen natürlich auch gerne Ihre Erfahrungen hören in der Lebenszeit. Sie können unter unserer in Europa kostenlosen Telefonnummer durchklingeln 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Jetzt haben wir gerade schon in dieser Umfrage auch gehört, dass sich die Geschwisterbeziehung ja auch nicht immer gleich bleibt, sondern auch verändern kann. Frau Prokada, ist es denn häufiger so, dass sich die Beziehungen zu Geschwistern im Laufe des Lebens verändern?
Ja, das habe ich jetzt gerade bei den Hörerbeiträgen auch gemerkt, dass es ja tatsächlich auch bestätigt wird aus der Wissenschaft heraus. In der Kindheit, wenn man also miteinander aufwächst, ist die Beziehung erstmal sehr, sehr eng, hängt natürlich auch vom Altersabstand ab. Und dann in der Pubertät entwickelt man sich so ein bisschen auseinander, geht auch möglicherweise dann in der Zeit, wo man Ausbildung, Beruf und so weiter ergreift, auseinander. Und tatsächlich ist es so, erstmal macht man ja die eigenen Geschwister zu seinen, zu Onkeln und Tanten. Und dann tatsächlich im Lebensverlauf ist, wie die Dame es auch beschrieben hat, die Nähe oft im Alter nochmal wieder enger. Das heißt, man verliert seine Geschwister nicht. Man kann möglicherweise den Kontakt mal etwas einschränken oder auch abbrechen im Extremfall. Aber man verliert die Geschwister nicht und man hat immer noch einen Band in die Kernfamilie hinein.
Es ist ein lebenslanges Band und Frau Rohrer, Sie forschen ja auch, was die einzelnen Aspekte betrifft, die man betrachten kann, inwiefern die Persönlichkeit ja auch beeinflusst wird durch Geschwister. Gibt es denn überhaupt einen perfekten Altersabstand oder kann man da überhaupt sagen, es wäre besonders gut, wenn man besonders nah oder weit entfernt ist voneinander als Geschwister?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die sich auch mir im Prinzip stellt als Mutter. Genau, ich glaube, es gibt so ein bisschen Evidenz in die Richtung, also dass wenn tatsächlich die Abstände zu kurz werden, also ein Jahr, zwei Jahre, dass das eventuell auch das Konfliktpotenzial schlicht und ergreifend, weil natürlich je jünger das Kind, desto mehr Aufmerksamkeit und Ressourcen und so weiter von den Eltern braucht es. Das heißt, da gibt es eventuell einfach mehr Reibungsmöglichkeiten, wenn der Abstand kürzer wird, und das werden eventuell auch manche Eltern bestätigen können, dass es schon relativ stressig ist, wenn man zwei sehr junge Kinder quasi direkt mit kleinem Abstand hintereinander hat. Umgedreht gibt es natürlich auch im Prinzip, also je weiter der Abstand auseinander geht, desto weniger ist es natürlich eine typische Geschwisterbeziehung, in der man auch miteinander spielt und vielleicht doch noch ähnliche Phasen hat. Das hatten wir auch bei den Hörerbeiträgen im Prinzip. 16 Jahre Abstand, das ist auf einmal qualitativ was komplett anderes. Das heißt, was ich oft höre im Prinzip als Empfehlung und auch von Kindern im Dreijahresabstand, ist so ein, im Prinzip so ein Sweet Spot, also so ein guter Punkt, aber das ist natürlich wahnsinnig unterschiedlich, was sich vereinbaren lässt dann auch tatsächlich mit den Lebensläufen und so weiter.
Frau Prokada, ist das etwas, was Sie aus der psychotherapeutischen Praxis bestätigen können?
Ja, also die Altersabstände so unter anderthalb Jahren, da sprechen wir ja tatsächlich von den Pseudo-Zwillingen, weil das erstgeborene Kind dann noch kein eigenes Ich-Konzept entwickelt hat und tatsächlich letzten Endes die Kinder so ein bisschen ähnlich wie Zwillinge aufwachsen. Also das ältere Kind wartet dann ein bisschen mit der Entwicklung, das jüngere ist ein bisschen schneller, sodass man die mit 4, 5 Jahren fast gar nicht mehr unterscheiden kann. Das heißt, auch das, hat die Kollegin schon gesagt, bringt natürlich häufiger auch Konflikte mit sich, aber eben auch eine sehr intensive Nähe, weil man so nahezu im gleichen Entwicklungsfenster ist. Auf der anderen Seite haben tatsächlich die großen Altersabstände so eine Art Einzelkinderfahrung, jedenfalls für das erstgeborene Kind, die man dann ja auch ins Leben hineinträgt.
Lassen Sie uns vielleicht nochmal gemeinsam etwas rauszoomen, und da möchte ich Sie gerne nochmal beide ansprechen, Frau Rohrer, Frau Prokada, aus Ihren beiden Perspektiven. Nämlich, was müssen wir eigentlich betrachten, wenn wir uns die Frage stellen, prägend fürs Leben, Geschwisterbeziehungen? Gibt es da, also welche Attribute müssen wir überhaupt betrachten? Es gibt die den Altersunterschied, das haben wir jetzt gerade schon mal gesagt. Was müssen wir noch betrachten, Frau Rohrer?
Also was mich persönlich auch in der Forschung tatsächlich noch interessiert, ist das Geschwistergeschlecht. Also ob jetzt eine Schwester dazukommt oder ein Bruder. Da gibt es im Prinzip auch spannende Befunde, die wirklich in die Richtung gehen, dass die Geschlechtsrollen und wie geschlechtstypisch man sich verhält, tatsächlich eventuell davon beeinflusst wird, ob man eben eine Schwester oder einen Bruder hat.
Und Frau Prokada, ist das etwas, was auch in der therapeutischen Praxis immer wieder einen Unterschied ausmacht oder ein Thema ausmacht?
Ja, natürlich ist das Geschlecht auch insofern wichtig, als dass man dann, ich sage mal, eine sehr intime Beziehung zu jemandem hat, der möglicherweise auch so ein Modell sein kann für das, wie ich zukünftige Partnerschaften, zukünftige Beziehungen gestalte. Und vielleicht noch einen Punkt, der mir wichtig ist, zurück. Tatsächlich sind Geschwister in 25% der Fälle auch die intensivste Bindungsperson. Das heißt, natürlich gehen wir immer davon aus, die Kinder binden sich an ihre Eltern, aber die Bindungsforschung sagt tatsächlich, dass es für jedes vierte Kind auch die wichtigste Bindungsbeziehung ist zu einem Geschwisterkind.
Wobei ja auch eine Statistik, habe ich gelesen, aus 2014 von Diels auch gesagt hat, auf die Frage, liebst du deine Geschwister, da sagten nur rund die Hälfte dazu ja. Und bei der Frage, wer hat ihr Leben stark beeinflusst, gingen 76% davon aus, dass das ihre Mutter war und über 70% der Vater. Bei Geschwister waren das nur rund 27%, interessanterweise weit hinter Kindern, Freunden, PartnerInnen oder auch Beruf und Lehrer und so weiter. Trotzdem, Sie sagen, das ist trotzdem eine sehr wichtige Bezugsperson im ganzen Leben, Frau Prokada.
Ja, ich glaube, die Selbstverständlichkeit dieser Prägung führt möglicherweise auch zu solchen Antworten, dass die Geschwister in Anführungsstrichen so mitgelaufen sind und man jetzt gar nicht so das selbst reflektiert, dass man durch die Geschwister so geprägt ist. Und auch wenn die Kollegin das möglicherweise jetzt anders erforscht hat, ist natürlich tatsächlich die Position in der Familie etwas, was sehr prägend ist. Also bin ich das jüngste Geschwisterkind, bin ich der erstgeborene Sohn, bin ich die erstgeborene Tochter, gibt es vor mir möglicherweise noch zwei Schwestern. Also das heißt, diese Dinge, die prägen, ohne dass man sich dessen so bewusst ist.
Ja, und dann muss man natürlich auch mal schauen, wie sieht es eigentlich tatsächlich gerade aus, so gesellschaftlich in Deutschland. Da verschiebt sich natürlich auch immer wieder was, wie viele Geschwister die Mehrheitsbevölkerung so hat. Kann man da sagen, dass es da eine Veränderung gibt der Gesellschaft?
Naja, es ist so, dass die tatsächlich im Moment haben wir so einen Trend zum dritten Kind. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sich entscheiden, ohne Kinder aufzuwachsen. Und daraus ergibt sich ja im Bevölkerungsschnitt so eine Durchschnittszahl. Aber letzten Endes sagt man so, 25% aller Kinder bleiben dauerhaft Einzelkinder. Der Rest darf mit Geschwistern aufwachsen.
Auf die Situation der Einzelkinder wollen wir sicherlich auch noch im Laufe unserer Sendung blicken. Ich möchte auch noch mal Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, mit uns zu sprechen, denn wir möchten auch von Ihren Erfahrungen hören. Wir möchten gerne hören, wie war es denn für Sie, mit einem Geschwisterkind oder mehreren aufzuwachsen oder auch als Einzelkind? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wie geht es Ihnen vielleicht auch jetzt damit? Haben Sie eine nahe oder ferne Beziehung? Sie können jederzeit uns anrufen unter unserer Telefonnummer 00800 4464 4464 oder uns eine E-Mail schicken, gerne auch mit Ihrer Nummer, dann rufen wir Sie gerne zurück unter der E-Mail-Adresse lebenszeit@deutschlandfunk.de. Ich möchte noch mal kurz, Frau Rohrer, zurück zu Ihren Forschungen gerade schauen, und Sie haben ja da große Stichproben erarbeitet und dadurch anhand dessen an der Persönlichkeit geforscht, inwiefern Geschwisterbeziehungen einen Einfluss haben. Wie sind Sie da überhaupt rangegangen? Weil gerade eben haben wir ja auch schon gesagt, an Ihrem eigenen Beispiel, das Sie uns geschildert haben, da gibt's ja gar nicht irgendwie so ein Muster, das bei jedem gleich ist.
Genau, also unser Ansatz, der quantitative und dieser sehr, okay, wir brauchen große Stichproben, weil die Effekte, die von Theorien angenommen werden, die es im Schnitt geben sollte, die sind relativ klein. Das heißt, was wir klassischerweise machen, ist, wir holen uns solche großen national repräsentativen so Panelstudien, also so Fragebogen oder Interviewerhebungen, wo man dann eben im Prinzip tausende Leute hat, beispielsweise im sozioökonomischen Panel, die eben ganz, ganz viel Informationen geben, sowohl über ihren biografischen Hintergrund, die Herkunftsfamilie und so weiter, und uns dann aber eben auch Bericht erstatten über ihre Persönlichkeit, typischerweise auch mit Selbstberichtsfragebögen. Und was wir dann eben an der Stelle machen können, ist, wir können relativ klar kontrastieren, beispielsweise jetzt Erstgeborene in Familien, in denen es zwei Kinder gab, mit Zweitgeborenen. Und macht denn das einen Unterschied? Und genau, wie Frau Dr. Boccata schon, glaube ich, so ein bisschen angedeutet hat, haben wir da vielleicht unterschiedliche Ergebnisse, wobei ich gar nicht glaube, dass es da einen Widerspruch gibt. Aber wir finden im Prinzip klassischerweise, dass es eben nicht sowas gibt wie die typische erstgeborene Persönlichkeit oder die typische zweitgeborene Persönlichkeit, sondern tatsächlich praktisch gar keine systematischen Zusammenhänge darstelle.
Was sind da die Persönlichkeitseigenschaften, die man da noch nennen müsste, Frau Rohrer, bevor wir dann Frau Boccata fragen, wie sie das einschätzt?
Genau, was wir uns klassischerweise anschauen, ist erstmal Intelligenz, die immer eine ganz interessante Dimension ist. Aber dann typischerweise als Persönlichkeitspsychologen haben wir die sogenannten Big Five. Das sind so fünf große Faktoren, die im Prinzip die zusammenfassen. Und das sind die Extroversion, die emotionale Stabilität, die Verträglichkeit, die Gewissenhaftigkeit und die Offenheit für neue Erfahrungen.
Jetzt sind das ja alles auch Eigenschaften, die in Ihrer jahrzehntelangen Arbeit, Frau Boccata, und auch in einer psychotherapeutischen Praxis sicherlich eine große Rolle spielen. Würden Sie Frau Rohrers Forschungen soweit erstmal zustimmen?
Na, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, weil diese Geburtsrangplatzforschung, die ist ja schon relativ alt, von Frank Salloway mehr oder weniger angefangen, der historische Persönlichkeiten untersucht hat und auch immer wieder sehr umstritten gewesen. Können wir sagen, dass die Letztgeborenen so die Entdecker sind, die in die Welt gehen, die unkonventionell sind, oder sind die Erstgeborenen immer die Regierungschefs bzw. die Führungspersönlichkeiten? Insofern finde ich das tatsächlich sehr spannend, dass sich das also als nicht valide herausgestellt hat. Nichtsdestotrotz sind es doch oft natürlich, das haben wir ja vorhin auch von dem einen Hörer gehört, die Älteren, die so ein bisschen die Gatekeeper sind, die also erstens die Eltern auch öffnen für Kinderbedürfnisse, die andererseits ihre jüngeren Geschwister an die Hand nehmen und ihnen, ich sage jetzt mal, die Welt zeigen. Das heißt, auf der einen Seite gibt es diese statistische und übergreifend repräsentative Sicherung der Ergebnisse, dass es eben keinen Einfluss, jedenfalls keinen signifikanten Einfluss auf die Persönlichkeit hat. Auf der anderen Seite ist die Lebensrealität natürlich doch auch schon sehr gekoppelt an die Position, die ich in der Familie habe.
Frau Procada, warum würden Sie sagen, ist das überhaupt so, dass es da irgendwelche Regelmäßigkeiten gibt zu älteren Geschwistern oder jüngeren?
Naja, ich bleibe mal jetzt bei meiner Expertise, sprich die psychotherapeutisch-psychologisch qualitative Perspektive, dass eben tatsächlich das Individuum natürlich sich orientiert an den Personen, die es in der Familie hat, und dass ein großer Bruder, eine kleine Schwester, gerade wenn sie halt die intensive, intime Nähe jeden Tag rund um die Uhr haben, natürlich schon auch einen Einfluss darauf hat, wie gehe ich in meinen zukünftigen Beziehungen zum Beispiel um. Also wie kann ich Empathie zeigen, wie kann ich soziale Kompetenz entwickeln. Und da wissen wir, dass Geschwister tatsächlich da einen Entwicklungsvorteil haben.
Trotzdem hält sich da ja auch einiges viele Jahre als Mythos, Frau Rohrer. Was würden Sie noch ergänzen? Warum ist das so?
Also ich denke, genau, ich finde die, was Frau Procada jetzt gerade erzählt hat, auch wirklich sehr spannend, weil ich denke, da merkt man im Prinzip auch, wie vielleicht die Sachen, die wir erheben oder die wir auch gut erheben können, überhaupt ein bisschen an dem vorbeigehen, wo wir die großen Effekte erwarten im Prinzip. Also Dinge wie Empathie und so weiter. Das ist eben für uns sehr schwer zu quantifizieren und erst recht, wenn man es mit 10.000 Personen machen möchte. Das heißt, ich sehe da eigentlich gar keinen Bruch. Und vor allem, was ich auch immer noch bedenken würde, ist, wir schauen uns quasi die Persönlichkeit kontextlos an. Aber was ich persönlich aus eigener Erfahrung mir auch immer wirklich gut vorstellen kann, ist, dass es natürlich auch die Persönlichkeit im Kontext der Familie gibt. Mhm. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Rollen aus der frühen Kindheit, aus der Jugend und so weiter, dann im Prinzip bis ans Lebensende in dem Kontext herauskommen.
Und da würde ich sagen, gehen wir nach den Nachrichten nochmal genauer drauf rein in der Lebenszeit. Geschwisterbeziehungen ist unser Thema. Sie können auch weiter durchklingeln 0800 4464 4464 oder eine E-Mail schicken an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und damit begrüße ich Sie zum zweiten Teil unserer Lebenszeit-Sendung. Susan Sari immer noch am Mikrofon. Es geht um Geschwisterbeziehungen und ich freue mich, weiter mit Dr. Ines Procada zu sprechen. Sie ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Vorsitzende des Bundesverbandes für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Außerdem freue ich mich, weiter zu sprechen mit Dr. Julia Rohrer, Persönlichkeitsforscherin am Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie der Universität Leipzig. Ja, jetzt hatte eben Frau Rohrer schon angesprochen, dass die Persönlichkeit ja auch einen Einfluss hat im Kontext der Familie. Frau Procada, inwiefern würden Sie dem zustimmen?
Ja, wenn ich tatsächlich im Alltag teilen muss, nicht nur die Aufmerksamkeit der Eltern, sondern eben auch ganz praktische Dinge. Wenn ich sehen muss, dass es Bedürfnisse gibt jenseits meiner eigenen, auf die ich Rücksicht nehmen muss, möglicherweise auch Ungerechtigkeiten erlebe, die dazu führen, dass ich eine Frustrationstoleranz entwickle. All das ist natürlich der Alltag der Geschwister im Aufwachsen miteinander prägt. Und wir haben ja schon mehrfach auch verwiesen darauf, dass Einzelkinder das dann eben im sozialen Kontext in Anführungsstrichen nachholen müssen, was Geschwister im Alltag geschenkt bekommen an Erfahrungen mit Gleichaltrigen.
Jetzt haben wir schon einiges angesprochen an Erfahrungen, die da prägen können und auch den Einfluss der Position und auch des Alters, des Geschlechts. Und ich freue mich natürlich auch weiter, Ihre Meinungen zu hören, Ihre Erfahrungen zu hören. Sie können gerne kostenlos weiter anrufen unter unserer Telefonnummer in Europa, kostenfrei 00800 4464 4464. Oder Sie können auch weiter eine Lebenszeit E-Mail schicken, gerne anonym oder auch mit Namen und gerne mit oder ohne Telefonnummer an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und das mit der Telefonnummer, das hat bereits gemacht Renate Witt-Frei. Sie ist jetzt am Telefon aus Kummerfeld bei Hamburg. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, ja. Ich bin im Moment tatsächlich in Stuttgart, aber an sich zu Hause bei Hamburg, ja. Mhm.
Sehr gut. Und Sie haben auch Geschwister. Wie sind Ihre Erfahrungen?
Genau, ja, ich habe zwei ältere Brüder, 7 und 11 Jahre älter. Und das war schon sehr spannend. Also ich finde es erstmal richtig schön, Geschwister zu haben. Bei uns war Familie immer eine große Sache. Es wurde jede Geburtstag, so jede Hochzeitstag meiner Eltern gefeiert. Wir sind ja schon etwas höher im Alter. Ich bin jetzt 68. Mein älterer Bruder ist tatsächlich schon 80 Jahre alt geworden. Naja, und da gab es sehr, sehr viel Schönes, zum Beispiel einen Urlaub auf Amrum in den Ferien, aber eben auch mal natürlich Streit. Also mit dem Mittleren habe ich zusammengearbeitet, über 30 Jahre eine Druckerei geleitet. Wir haben uns im Grunde wenig gestritten. Wir haben eigentlich immer wieder einen Konsens gefunden. Und mit dem älteren Bruder gab es eine Weile Sendepause aufgrund Erbgeschichten. Das ist ja, glaube ich, nicht so selten. Und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass das jetzt seit einiger Zeit wieder alles in der Reihe ist, sage ich mal, dass wir uns wieder begegnen, dass wir wieder viel telefonieren, dass wir zusammen reden, dass wir auch zusammenkommen. Weil ich finde, Verwandtschaft kann man eigentlich nicht trennen. Also es gehört irgendwie zusammen und ich bin sowieso immer für gute Verbindungen. Ich fand das eigentlich ziemlich heftig schrecklich, diese Zeit dazwischen. So, also ja.
Also das heißt, es gab tatsächlich wirklich einen Punkt, an dem sich Ihre Beziehung im Laufe des Lebens miteinander mit den Geschwistern verändert, verbessert, verschlechtert und am Ende nochmal verbessert hat. War das dann so ein schleichender Prozess oder ganz hart, Schlag auf Schlag?
Na, das ging um unser Haus auf Amrum, also was meine Eltern mal gebaut haben. Und dann fühlte sich einer zu kurz gekommen. Also mit dem Mittleren gab es keine Probleme. Im Gegenteil, der hat dann eigentlich die Situation gerettet. Aber mit dem der Ältere, der fand das irgendwie alles nicht so ganz richtig, was wir da gemacht haben. Und also ist eine zu lange Geschichte, um sie jetzt komplett zu erzählen. Aber es gab dadurch einfach mit dem Großen, mit dem älteren Bruder, ein paar Jahre Sendepause einfach und kein Kontakt. Und aber natürlich habe ich immer dran gedacht und geguckt, wie kann man das jetzt ändern? Und mein mittlerer Bruder hat immer gesagt, ach, der lass mal, der wird schon wieder kommen. Und so hat sich das dann, also ich sag mal, die Wiederannäherung ging dann eher Stück für Stück, aber der Crash, der war schon sehr an einem Punkt und dann war erstmal Pause.
Aber es unterstreicht halt nochmal, Frau Wittfrei, vielen Dank Ihnen an der Stelle erstmal diesen Prozess, der da stattfinden kann an Veränderungen der Beziehungen zu Geschwistern. Frau Brokade, das unterstreicht ja eigentlich auch, was wir im ersten Teil schon sagten.
Ja, es ist eine interessante Geschichte, weil sich gerade oft in solchen Erbschaftsgeschichten Ungerechtigkeitswahrnehmungen aus der Kindheit wieder aktualisieren. Das heißt, es ist natürlich immer eine sehr subjektive Perspektive. Und manchmal, wenn man Geschwister unabhängig voneinander fragt, fühlt sich jeder irgendwie ungerecht behandelt. Aber es werden dann oft Dinge, die man von den Eltern möglicherweise nicht bekommen hat oder vermeintlich nicht bekommen hat, auf die Geschwister projiziert. Und das ist etwas, was tatsächlich im Lebensverlauf oft dann am Ende des Lebens, wenn die Eltern gar nicht mehr zur Verfügung stehen, noch an den Geschwistern in Anführungsstrichen ausgelassen wird.
Das ist übrigens auch etwas, was viele Hörerinnen und Hörer uns schreiben. Einige schreiben auch anonyme E-Mails. So schreibt eine Person: Papa war alkoholabhängig, die Schwester verzogen. Ich habe mich gekümmert, ihm letztendlich ein Heim gesucht. Ich habe ihn davon abgehalten, das Testament umzuschreiben, um meine Schwester zu enterben. Als ich aus einem Urlaub zurückkam, wartete ein Brief des Anwalts meiner Schwester auf mich. Man habe das Haus auf 230.000 Euro geschätzt und man hätte gerne die Hälfte davon ab. Letztendlich war der darauffolgende Notartermin das letzte Mal, an dem ich Kontakt zu ihr hatte. Ich vermisse sie kein Stück. Sie ist 8 Jahre jünger. Also auch etwas, was wirklich viele beschäftigt, Streite in der Familie, die dann letztendlich im Erbschaftsstreit Geschwister entzweien. Auch etwas, was in der Praxis bei Ihnen häufig Thema ist?
Naja, wenn man es im Lebensverlauf betrachtet, gehört erstmal Liebe, Konkurrenz, Streit, Rivalität in der Kindheit selbstverständlicherweise dazu. Das sind ja aber noch nicht so, ich sage mal, lebensentscheidende Streitigkeiten, sondern da geht es um Kleinigkeiten im Alltag. Geschwister streiten in der Stunde 4-mal, sagt die Forschung. Wenn es dann aber tatsächlich so ins Erwachsenenleben hineinreicht und dann auch so eine wirkliche Bitternis bekommt, dann kann es tatsächlich auch sehr dramatisch werden und schmerzhaft auch. Aber ich sage immer, weil ich ja auch Therapeutin bin, es ist nie zu spät, da auch noch mal wieder einen Versuch zu starten, gegebenenfalls die alten Dinge beiseite zu legen und zu sagen, das, was uns verbindet, ist stärker als das, was uns trennt.
Frau Rohrer, aus der forschenden Perspektive möchte ich auch noch mal fragen, gibt es denn Einflüsse, die uns dahingehend beeinflussen, ob unsere Geschwisterbeziehung besser oder schlechter wird in unseren Persönlichkeiten, im Sinne von, wenn wir näher beieinander sind oder wie unser Geschlecht ist, kann man da überhaupt irgendeine Gemeinsamkeit feststellen?
Ja, bei der Frage wird es dann, glaube ich, tatsächlich auch schwer, mit der Kausalität zu determinieren. Also es gibt immer wieder Forschung, die dann eben bestimmte Korrelationen feststellt. Also beispielsweise, wenn zum Beispiel im Kindesalter schon die große Schwester immer fürsorglich war, dann ist sie später auch verträglicher und hat mehr Kontakt und so weiter. Und da, was quasi aus dieser quantitativen Perspektive uns so ein bisschen dazwischen grätscht an der Stelle, ist, dass wir nicht feststellen können, im Prinzip diese Persönlichkeit vielleicht der größeren Schwester, die von vornherein vielleicht ein bisschen diese Veranlagung hat, dass sie sich sehr kümmert und dann auch den Kontakt aufrechterhält, oder ob das im Prinzip das Ergebnis ist von irgendwelchen Geschwisterprozessen. Genau, das heißt an der Stelle, und das ist auch meine Perspektive natürlich als Persönlichkeitspsychologin, dass die Leute halt auch immer ihre Persönlichkeit mit reinbringen. Und die hat dann natürlich einen ganz großen Einfluss darauf, wie sich dann die Beziehungen entwickeln, wie gut man die aufrechterhalten kann, wie gut man auch mit den Konflikten umgehen kann und so weiter.
Gibt es da überhaupt so eine Prozentzahl, die man sagen kann, Frau Rohrer, Umwelteinfluss oder dann doch Alter, Position oder Geschlecht, kann man da überhaupt eine Prozentzahl festmachen, inwiefern wir dann doch in unserer Persönlichkeit von unserer Umwelt beeinflusst werden oder von den Umständen, die von zu Hause aus gegeben sind?
Ja, im Prinzip ja. Man muss nur immer aufpassen, also dass man diese Zahlen nicht fehlinterpretiert. Aber im Prinzip so aus der Richtung verhaltensgenetische Studien können wir im Prinzip sagen, es ist sowohl als auch, also wir finden, dass im Prinzip 50% der Unterschiede auf genetische Unterschiede zurückzuführen sind und 50% eben nicht und damit höchstwahrscheinlich auf die Umwelt, und zwar nicht unbedingt nur die Umwelt innerhalb der Familie, sondern auch ganz viel Umwelt außerhalb der Familie, was in der Schule passiert und natürlich auch später Freunde, Beziehungen und so weiter.
Jetzt ist das letzten Endes aber doch ja etwas, was sich dann subjektiv vielleicht auch nochmal ganz anders anfühlt. Und meine Kollegin Johanna Müßinger war unterwegs und hat auch eine Frage gestellt in der Stadt. Und zwar, gibt es denn bestimmte Rollen, die Sie als Bruder oder Schwester von zu Hause aus gerne einnehmen?
Meine Frau nickt, ich glaube, ja.
Bei uns war das so. Ich glaube, ich war die rebellischere. Meine Schwester war die etwas ruhigere. Genau.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin die rebellischere von uns beiden und habe trotzdem aber in vielen Punkten zu ihr raufgeschaut.
Ja, die Jüngste war nachher diejenige, die war dann Anfang der 60er Jahre. Da wurde schon vieles durchgegangen. Also die konnte schon viel, viel mehr machen als wir damals. Und die war auch eher auch schon rebellischer, das stimmt. Wir waren angepasster.
Bei uns war es auch so, ich durfte immer mit meinem älteren Bruder mitgehen. Und der Jüngste, der wurde bei uns auch verwöhnt. Auch nachher von Mama, Papa und auch von uns.
Wir waren gleichberechtigt, sage ich jetzt mal. Das Verhältnis damals zwischen uns war sehr, sehr gut. Prima. Heute ist es ein bisschen schwieriger, sage ich jetzt mal. Aber man kennt sich, man sieht sich. Aber dass wir jetzt jeden Tag aufeinander hocken, ist eigentlich nicht mehr so.
Ich sag mal so, ich bin natürlich auch immer ein bisschen strenger zu ihr und versucht sie auch natürlich immer zu beschützen. Man hat ja auch ein bisschen mehr erlebt als große Schwester und versucht natürlich auch immer irgendwie ein bisschen zu warnen und versucht dann irgendwie auch immer mitzuteilen, okay, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich möchte nicht, dass du diese Erfahrung machst.
So ein Mittelkind ist gar nicht so schlecht. Ja, ich vermittle, ich bin der Klugscheißer, aber ohne, dass ich selbst relativ viel weiß, sondern ich gebe einfach nur das weiter, was mein großer, schlauer Bruder mir erzählt und tu so, als wäre es aber von mir. Und das ist gut, weil als großer Bruder für meine kleineren Geschwister bin ich ein Vorbild und mein großer Bruder ist halt keins für mich.
Frau Brokader, da ist ja wieder ganz viel auch in dieser Umfrage drin, an was denn diese Position ausmacht. Jeder von uns, egal ob wir als Einzelkind oder mit Geschwistern aufgewachsen sind, hat so diese Stereotypen der älteren Geschwister oder auch der jüngeren. Ist das auch etwas, was Ihnen immer wieder begegnet, dass man da vielleicht sogar in Rollen schlüpft, die man durch Stereotypen einfach so aufgenommen hat?
Ja, ich glaube, dass wenn wir jetzt die Persönlichkeiten anschauen, tatsächlich da so ein spannender Effekt ist, dass es in der Konstellation der Geschwister natürlich dieses Aufschauen zum Älteren, dieses Weitergeben an den Jüngeren, dass man das natürlich hat, dass das aber möglicherweise sich in anderen Persönlichkeitsfaktoren gar nicht abbildet. Das heißt, wenn ich jetzt im beruflichen Kontext später oder unter Freunden agiere, dass ich das vielleicht gar nicht dann dort so aktiviere, wie ich das möglicherweise in der Familie habe. Um es kurz zu machen, wenn ich mit meinen Geschwistern zusammen bin, falle ich natürlich in diese alten Rollenmuster zurück. Und gerade der Mann, der da über seine Mittelkindposition sprach, natürlich ist es so, dass man einfach im Alltag irgendwie sich einrichten muss, wenn man ältere und jüngere Geschwister hat und natürlich sich auch versucht, als der Ältere gegenüber den Jüngeren zu zeigen, weil man ja von dem Älteren wiederum etwas erfahren hat, was einen als Jüngeren auszeichnet. Insofern finde ich das, was die Menschen auf der Straße gesagt haben, sehr repräsentativ, auch wenn es jetzt vielleicht statistisch nicht so ist.
Und ist es denn auch so, dass man dann in der Therapie am besten mit den Geschwistern zusammenkommt? Oder ist das was man mit sich alleine ausmachen muss?
Ja, da ja das die längste Beziehung unseres Lebens ist und tatsächlich eben auch eine so intensive Beziehung ist, die einem im Herzen erhalten bleibt, ist es tatsächlich so, dass man versuchen sollte, das nicht wegzudrücken, wenn es da Konflikte gibt, sondern tatsächlich aufeinander zuzugehen und möglicherweise die Unterstützung professioneller Helfer in Anspruch zu nehmen, weil man es vielleicht mit dem Bruder, mit der Schwester nicht austragen kann. Aber ich würde immer natürlich dafür plädieren, dass wenn es einen verletzt, wenn man es in sich trägt, dass man sich versucht, da eine Lösung zu organisieren.
Die längste Beziehung unseres Lebens von Anfang an, eigentlich die Geschwisterbeziehung. Da würden wir gerne auch weiter Ihre Meinungen hören. Sie können uns weiter eine E-Mail schicken, jederzeit an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne mit oder ohne Ihrem Namen oder Ihrer Telefonnummer. Und Sie können auch weiter uns direkt anrufen unter unserer kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Das tat auch Herr Matthias Fuchs, den wir jetzt am Telefon haben aus Bayern. Ich darf sagen, er ist 78 Jahre alt und hat, soweit ich das hier einsehen kann, drei Geschwister. Guten Tag, Herr Fuchs.
Schönen guten Tag zusammen, hallo.
Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen, von Ihren Geschwistern.
Stimmt genau, drei Jungs, alle von verschiedenen Vätern, war ja Kriegszeit. Meine Mutter hat ein Hotel gehabt und die Ehe war nicht gut und da muss man sich ja ein bisschen ambulant behelfen. Hat es ja erfolgreich gemacht. Der Vater hat das nie der Mutter vorgeworfen. Hat lebenslänglich geliebt und so kam alle auf ihre Kosten. Folge war, dass natürlich die Psychologie der Jungs völlig unterschiedlich war. Der eine war ein Theoretiker, aber der Älteste. Der andere war ein Praktiker, der ist ein erfolgreicher Kellner geworden im Feinschmeckerlokal in Frankfurt. Ich bin Buch- und Kunsthändler geworden, habe in Köln bei Boisserie im Stolberghaus 1960 meine Lehre gemacht, war damals eine berühmte Buchhandlung. Und was mir sehr leicht gefallen ist, mich stets auf neue Situationen einzustellen. Ich war rhetorisch sehr begabt, bin eine Frohnatur geworden, obwohl meine Brüder mich oft zusammengeschlagen haben, weil wir also unterschiedlich waren und keine Beaufsichtigung gehabt haben. Wir hatten jede Menge Kindermädchen gehabt, Eltern waren im Hotel, klar, weil ja, so war das. Und für dieses Thema bin ich natürlich sehr aufgeschlossen und es ist mir immer leicht gefallen, mich auf neue Situationen einzustellen, anderen Menschen zu helfen, die aufzubauen, immer alles positiv zu sehen, aber das ist trotzdem total realistisch und analytische Begabung muss jetzt auch sein. Übrigens gibt es zwei Titel, habe ich in meiner Bibliothek, aber die jüngste war die allerschönste, Schwesternerfahrungen und weibliche Rolle, Fischer Taschenbuch und Walter Thurmann, Familienkonstellation bei C.H. Beck. Das sind sehr aufschlussreiche Titel, die Menschen, die Probleme haben, viel erklären können und helfen, sich und andere zu verstehen.
Es gibt sicherlich da ja einiges an Popularliteratur auch und auch aus der Forschung. Das ist ein guter Punkt, Herr Fuchs, wo wir auch nochmal drauf eingehen sollten. Aber was ich gerade nochmal herausstechen finde und nochmal rausziehen möchte, ist, dass Sie da sagen, Sie hatten kein so gutes Verhältnis, aber dennoch, und das wäre meine Frage, Sie hatten ein Band über das Leben hinweg bisher, darf man das so sagen? Oder wie kann man Ihre Verbindung beschreiben, die Sie als drei unterschiedliche Geschwister hatten?
Aber das Band, von dem Sie sprechen, das waren im Grunde die Familientreffen, was ich zweimal im Jahr über Jahrzehnte hinweg, die waren fast alle chaotisch, weil immer, wenn man sich traf, wurde auch ziemlich viel getrunken und meine Brüder waren beide Alkoholiker, trotzdem sehr solide und tüchtige Menschen. Aber dieser Konflikt hat die anscheinend so beschäftigt, dass sie da abrutschten und damit viel zu tun hatten. Und Auf der anderen Seite habe ich immer gedacht, naja, wenn wir uns schon treffen, dann sehe ich das ganz von der lustigen Seite und mache immer meine Späßchen, damit wenigstens ein bisschen Glücksgefühle entstehen. Das war nicht immer sehr erfolgreich, aber das macht ja nichts. Man muss mit allem fertig werden.
Und dennoch ein Band fürs Leben in aller Unterschiedlichkeit, die Sie mitbringen und der Vielfalt. Herr Fuchs, vielen Dank, dass Sie uns schildern von Ihren Erfahrungen. Und Frau Brockader, das ist sicherlich ja auch nochmal ein großer Aspekt, auch in der Praxis, wenn Geschwisterbeziehungen geprägt sind davon, dass man vielleicht unterschiedliche Mütter oder Väter hat oder irgendwie unterschiedliche Konstellationen sind. Ist das etwas, was sonderlich für Streitpotenzial sorgt oder vielleicht sogar das Gegenteil hervorruft?
Na, es sind letzten Endes zwei Aspekte, die da hineinspielen. Das eine ist die Leiblichkeit, sprich sind wir nur Halbgeschwister und haben deshalb unterschiedliche genetische Ausstattung. Auf der anderen Seite das gemeinsame Aufwachsen, das heißt die tägliche Interaktion miteinander. Und beides prägt uns ja, wie die Kollegin vorhin ja auch schon gesagt hatte, zur Hälfte. Und wenn man jetzt aufwächst mit leiblichen Geschwistern oder Halbgeschwistern, dann bedeutet das, dass man eher die Unterschiedlichkeit verstärkt. Weil man möchte ja wahrgenommen werden in seiner Einzigartigkeit. Und das nennen wir das sogenannte Nischenphänomen, was jetzt gerade gut beschrieben worden ist, dass jeder auch versucht, sich seine eigene Nische zu suchen im Sinne von, das sind meine Talente, meine Fähigkeiten, die ich jetzt herausstelle, eben im Unterschied zu meinen Geschwistern.
Mhm. Und Frau Rohrer, was ja auch Herr Fuchs gerade angesprochen hatte, war Popularliteratur zu dem Thema. Die Forschung, da ist gar nicht so viel oder noch gar nicht so lange etwas da. Gibt es überhaupt einen Geschwisterlehrstuhl oder gibt es da sonderlich viele Bücher oder Forschungsarbeiten zu, die man festhalten sollte?
Also es gibt, wie gesagt, sehr viel im populären Bereich. Ich glaube auch wahrscheinlich mitunter sehr gute Sachen und so weiter. Gerade in meinem Feld, wo es um die Geschwisterposition ist, sehr bekannt diese Bücher von, das Buch von Frank Soloway, was eben auch sehr diesen Nischenansatz hat, was ich so an der Grenze so ein bisschen sehen würde zwischen der Populärliteratur und der wissenschaftlichen Literatur. Und ich hatte ein bisschen den Eindruck, also was noch ein bisschen fehlt, was ich wirklich gerne auch hätte, wäre im Prinzip ein zugängliches Buch, was im Prinzip den abbildet, ohne jetzt vielleicht die Diversität der individuellen Erfahrungen im Prinzip so ein bisschen im Hintergrund zu halten. Also das habe ich noch nicht gefunden, aber vielleicht weiß Frau Dr. Brockader da auch, was man da am besten lesen könnte.
Ich habe natürlich mein eigenes Buch jetzt im Kopf, in dem ich versucht habe, den Wissensstand zusammenzufassen. 2020 erschienen, Geschwister verstehen. Sie haben natürlich recht, was die Forschung betrifft, ist ja die Geschwisterforschung auch noch nicht so alt, in Anführungsstrichen. Das heißt, in den letzten 20 Jahren hat das eigentlich erst den Fokus auch bekommen, dass Geschwister eben auch eine bedeutsame Position ist in der Prägung der Persönlichkeit und des Lebens. Aber diese Position in der Geschwisterreihe, die hat sich tatsächlich nachhaltig in der populärwissenschaftlichen Literatur gehalten, obwohl das eigentlich aus den 80er Jahren stammt.
Also dieser Mythos eben, dass man sagt, dass ältere Geschwister so und so sind und jüngere Geschwister so und so.
Ja, und es ist ja dann auch eine Projektion möglicherweise der Eltern auf ihre Kinder wiederum, dass sie eben vom Erstgeborenen mehr Vernunft erwarten, mehr erwarten, dass er sich verantwortlich fühlt für die jüngeren Geschwister, dass man vielleicht beim letztgeborenen Kind nicht mehr so drauf guckt, logischerweise, wie es beim ersten ist. Also das heißt, das ist ja auch ein Wechselspiel von dem, was die Eltern letzten Endes tun, was sie in den Kindern praktisch aktivieren auch. Ja?
Und warum würden Sie denken, und da spreche ich auch gerne nochmal Sie an, Frau Rohrer, dass es überhaupt so lange gedauert hat, bis da überhaupt die Wissenschaft drauf geschaut hat? Also Mutter-Kind-Beziehung ist etwas, was stark erforscht wurde. Warum sind Geschwisterbeziehungen vielleicht auch geradezu wissenschaftlich unterschätzt worden? Kann man das sagen?
Also aus meiner Perspektive, also zum Beispiel zu diesen Fragen zu den Geschwisterpositionen, gibt es tatsächlich eine unfassbare Menge an Studien. Das Traurige an der Stelle, alles sehr uneinheitlich ist, es kommen sehr unterschiedliche Dinge raus und es hängt dann auch einfach im Prinzip mit systematischen Problemen in der psychologischen Forschung zusammen. Also dass wir jetzt auch erst in den letzten vielleicht 20 Jahren mehr Wert darauf legen, dass die Befunde replizierbar sind. und so weiter. Das heißt, ich würde nicht unbedingt sagen, dass das Thema vernachlässigt wurde, aber ich glaube, aus dieser quantitativen Perspektive jetzt, die RIC-Thema, ich glaube, die ist ein jüngeres Phänomen, auch einfach weil unsere Methoden und die verfügbaren Datensätze erstmal quasi ankommen mussten, dass wir jetzt wirklich auch diese Forschung betreiben können.
Frau Brokrader, würden Sie da noch was ergänzen?
Ja, was ich spannend finde, ist, dass die Bindungsforschung, die ja auch seit den 50ern des letzten Jahrhunderts angefangen hat, genau auch diesen Weg genommen hat. Ne? Erstmal die Mutter-Kind-Bindung in den Vordergrund, dann wurde der Vater in den Blick genommen und erst tatsächlich in den letzten, würde ich mal sagen, so 10 Jahren hat die Bindungsforschung eben die Geschwister in den Blick genommen, weil sie zum Teil ja auch kompensatorische Funktionen in der Familie haben, wenn die Mutter nicht verfügbar ist, wenn der Vater vielleicht, wie gesagt worden ist, auch Alkoholiker ist und vielleicht eben tatsächlich auch nicht sehr einfühlsam mit den Kindern interagiert, kann das ein großer Bruder möglicherweise kompensieren. Ja. Und deshalb hat die Bindungsforschung gesagt, ja, wir müssen einfach auch schauen, was die Funktion von Geschwistern untereinander in Bezug auf die Bindung ist.
Es ist eben sehr individuell und es geht ja ganz individuell auch um jede einzelne Familie, jedes einzelne Einzelkind oder jede Geschwisterform, die es so gibt in aller Vielfalt. Und dennoch, und da zitiere ich noch eine Hörerin vor den Nachrichten, Blut ist dicker als Wasser, schreibt Claudia Dickmann. Mein Mann sagt ständig, Blut ist dicker als Wasser und hält treu Kontakt zu den 2 Brüdern, die untereinander irgendwie zerstritten sind. Ich war sehr froh, 2 Schwestern zu haben, aber meine beiden Schwestern wären nie meine Freundinnen geworden. Ich suche mir gleichgesinnte Freundinnen und mein Mann ist mit Abstand mein Lieblingsmensch, der mich viel besser kennt als meine Familie. Und trotzdem ist Blut dicker als Wasser. Und ich glaube, auch das nochmal sagt zwischen den Zeilen so viel aus, was wir auch im Laufe dieser Sendung gerade so besprechen. Wir gehen jetzt in die Nachrichten. Sie können auch nach den Nachrichten weiter anrufen unter unserer Telefonnummer der Lebenszeit 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail anonym oder auch gerne mit Ihrem Namen und Ihrer Rückrufnummer an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Geschwisterbeziehungen. Wir hören uns gleich nach den Nachrichten wieder.
Deutschlandfunk Lebenszeit.
Und auch im dritten Teil der Lebenszeit begrüßt Sie am Mikrofon Susan Sari. Wir sprechen über Geschwisterbeziehungen, prägend fürs Leben. Und da wollen wir auch gerne Sie weiter fragen. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wie waren Ihre Herausforderungen vielleicht auch in Ihren Beziehungen zu Ihren Geschwistern oder auch als Einzelkind? Haben Sie gemeinsam Krisen überwunden oder sind überhaupt Krisen durch Ihre Geschwisterbeziehungen entstanden? Haben Sie Kontakt zu Ihren Geschwistern? Wie geht es Ihnen mit Ihrem Bruder, Ihren Brüdern oder Ihren Schwestern? Sie können uns weiter anrufen unter unserer Lebenszeit-Telefonnummer 00800 4464 4464 oder uns eine E-Mail schicken an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Ich freue mich, dass ich auch in dieser halben Stunde weitersprechen kann mit den Expertinnen Dr. Ines Brokrader, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Vorsitzende des Bundesverbandes für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Und ich freue mich auch weiter, mit Frau Dr. Rohrer zu sprechen, Persönlichkeitsforscherin am Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie der Universität Leipzig. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen hatten, was ich gerne auch nochmal aufgreifen würde, Frau Rohrer, es geht ja auch, dass man als Einzelkind aufwächst. Gibt es da aus der Forschung, kann man irgendwie konstatieren, dass es einen Unterschied macht in der Erziehung, in der Prägung, ob man als Einzelkind oder Geschwister groß wird oder gibt es da gar keinen gemeinsamen Nenner, den man erforschen könnte?
Also bei Einzelkindern ist es tatsächlich so, da sind ja die größten Stereotype, würde ich mal behaupten. Also das mit der Geschwisterposition, das hatte mich gar nicht erreicht, bis ich angefangen habe dazu zu führen. Einzelkinderstereotype kannte ich im Prinzip auch. Und jetzt ist aber im Prinzip das Verblüffende, dass die Forschung da auch relativ stark in die Richtung geht, okay, im Schnitt gibt es da wirklich gar nicht. Also keine durchschnittlichen Defizite in sozialen Fähigkeiten, keine systematischen Unterschiede in der Persönlichkeit. Dann, was in unserer Arbeitsgruppe auch erforscht wurde, keine Unterschiede im Narzissmus, obwohl selbst die Einzelkinder, dass Einzelkinder narzisstischer sind. Aber es findet sich dann im Prinzip nicht in den Daten. Das ist also ein ganz spannender Bereich, wo es eben diesen sehr großen Unterschied gibt zwischen der allgemeinen Wahrnehmung. Und wenn wir es uns dann anschauen, dann sind die Einzelkinder eigentlich nicht so unterscheidend von Personen, die in kleinen Familien aufgewachsen sind.
Frau Brokrader, welche Erfahrungen haben Sie mit Einzelkindern gemacht? Oder was empfehlen Sie vielleicht auch Eltern von Einzelkindern oder Geschwistern?
Naja, es ist so, dass das Aufwachsen natürlich schon einen Unterschied macht. Das heißt, ich bin das einzige Kind in der Familie. Möglicherweise haben die Eltern all ihre Ansprüche auf mich konzentriert. Ich habe weniger die Möglichkeit, in Anführungsstrichen, mich abzuducken, weil ich halt immer im Zentrum der Aufmerksamkeit stehe. Und ich muss mich tatsächlich erstmal auch gerade in der frühen Kindheit ausschließlich an den Eltern orientieren. Und das führt eben dazu, das wird die Kollegin möglicherweise bestätigen, dass der IQ erstmal bei den Einzelkindern als ein Aspekt gesehen wird, der höher ist im Durchschnitt, was aber daran liegt, dass ich eben eher die Eltern nachahme und nicht die Geschwister und deshalb halt auch als reifer wahrgenommen werde.
Frau Rohre, Einzelkinder schlauer als Geschwisterkinder?
Ja, den Befund gibt es auf jeden Fall in der Literatur. Genau, bei Einzelkindern ist immer das, was es ein bisschen kompliziert oder schwer zu interpretieren macht. Wir sagen im Prinzip, Einzelkindstatus ist endogen. Das heißt, das ist natürlich nicht zufällig, wer Einzelkind ist, sondern spielen alle möglichen interessanten, wie natürlich zum Beispiel, wenn Sie sich jetzt vorstellen, wenn die Frauen längere Bildungswege haben und dadurch später anfangen, Kinder zu kriegen, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind am Ende ein Einzelkind ist. Das heißt, die Kinder kommen aus systematisch unterschiedlichen Familien. Und es ist immer so ein bisschen unklar, wenn man diese kleinen Unterschiede findet, kommt das dann vom Einzelkindstatus oder nicht. Aber was wir auf jeden Fall sehen, dass es auch im Hinblick größer die Familie wird, dass es eben doch diese Intelligenzunterschiede kommt, die, was ich sehr plausibel finde, tatsächlich wahrscheinlich darauf zurückzuführen sind, quasi wie erwachsen das Umfeld ist. Das heißt, die haben da auch einen Gradienten, in größeren Familien geht es dann im Schnitt ein bisschen runter. Und dass das gerade eben in der Kindheit oder wenn sie es früher messen und so weiter einen Unterschied machen kann, auch gerade vielleicht in den verbalen Bereichen und so weiter, wo man dann einen vorerwachsenen Mann hat, relativ zu anderen Kindern im Umfeld.
Also eben äußere Faktoren, wie zum Beispiel, wie lange auch die Eltern beispielsweise in Ausbildung, im Studium waren, bis sie die Kinder dann bekommen haben, haben natürlich auch nochmal einen Einfluss darauf, wie viele Kinder man dann überhaupt später haben kann und damit dann auch auf diese Ergebnisse. So verstehe ich das, Frau Rohrer.
Genau, also es ist kompliziert, aber es kann sehr gut sein, dass es da noch einen kleinen Effekt tatsächlich von der Anzahl der Geschwister her gibt.
Kein Einzelkind ist übrigens Herr Rösser, der jetzt am Telefon zugeschaltet ist aus Chemnitz. Und da erfahre ich, dass er mit seinem Bruder nicht nur das Geschwistersein teilt. Schönen guten Tag, Herr Rösler.
Ja, schönen guten Tag in die Runde und an die werte Hörerschaft da draußen. Ja, also ich lege tatsächlich schon seit, ich kann es manchmal selber gar nicht glauben, seit 30 Jahren mit meinem Bruder zusammen auf. Und wir legen auch noch mit Schallplatten auf. Wir sind ein DJ-Team. Und ja, ich denke auch, das kommt tatsächlich echt ganz gut an draußen bei den Veranstaltern und auch bei dem Publikum. Wir sehen uns jetzt nicht besonders ähnlich. Er ist 6 Jahre jünger wie ich. Und dass wir jetzt Brüder sind und dass das auch dass das auch ziemlich gut funktioniert. Ne? Und ich, das ist auch ganz witzig, ich habe den mitgenommen, da war ich glaube ich so was über 20 oder sowas, habe ich den schon mitgenommen zu Gigs und der hat sich das dann abgeguckt und hat dann auch selber angefangen Platten zu sammeln und ja, und jetzt läuft das irgendwie total gut, obwohl wir getrennt, also er wohnt in Leipzig, ich wohne in Chemnitz, ja, aber wir veranstalten zusammen Partys, laden noch Bands ein, andere DJs ein. Ja, und es funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Und es ist immer ganz witzig, der kleine Bruder, ich stelle ihn immer auch so vor, ne? Also da hat er, glaube ich, auch hoffentlich kein Problem damit, dass er sich so Sachen bei mir abgeguckt hat. Am Anfang ist er immer, regt er sich immer auf, ne? Wenn ich da irgendwelche Sachen mache, das ist schon ein paar Jahre her, aber immer mal so ein paar Sachen beim Auflegen halt mache. Und witzigerweise ist es dann immer so, dass er es dann kopiert und dann auch selber das nachmacht. Und das ist immer noch, also das ist immer noch so ein bisschen so.
Ja. Das heißt, es bleibt auch nach Jahren, nach 30 Jahren als DJ-Brüder, bleibt es der 6 Jahre kleinere Bruder. Ich würde Sie gerne noch fragen, Herr Rösser, vielleicht ganz kurz, ist das dann auch so ein Konkurrenzding bis heute, dass man dann irgendwie schaut, wer ist da der bessere DJ? Oder ist es vielleicht auf der anderen Seite ein besonders großes Vertrauen, dass man weiß, mein Bruder lässt mich nicht im Stich? Beschreiben Sie uns mal die Gefühle dabei.
Ja, also er ist schon besser am Mikrofon, das ist einfach unumstritten. Ne? Er kann, also bei uns heißt es in der Szene ist das Toasting, weil wir machen so Reggae und Ska, Soul und Rhythm and Blues und also eine kleinere Szene, sage ich mal so, ein bisschen Randgruppe. Und da geht es ums Toasting, dass man quasi immer mal so reinlabert, Und das kann er tatsächlich besser. Da ist er, er hat auch mal in der Band als Frontmann gesungen. Und da halte ich mich aber zurück, weil ich weiß, das kann der einfach besser. Ne? So, und das ist auch überhaupt kein Problem. Ne? Also man ergänzt sich da. Und das ist, ich finde, das ist eben auch ganz tief verwurzelt. Wir sind auch aus einem entspannten Elternhaus sehr behütet aufgewachsen. Und ich denke, dass das auch wichtig, das ist wichtig, einfach auch so für eine gute familiäre, immer noch eine sehr, sehr gute familiäre Beziehung haben zu unseren Eltern. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich kann das immer gar nicht verstehen, wenn ich da so Reibungspunkte höre, wie vor uns die Hörerin, die, was sie vorgelesen haben, nicht um Erbschaftssachen geht oder sowas. Das ist Wahnsinn eigentlich, wenn man sich das überlegt unter Geschwistern. Ne? Ich kann mir das eigentlich tatsächlich nicht vorstellen, dass es sowas, ne? Dass es dann an sowas scheitert.
Und da haben Sie natürlich, Herr Röser, wirklich ein ganz treffendes Beispiel eben für eine sehr schöne Geschwisterbeziehung, die ja auch gemeinsam ganz, ganz viele Momente sicherlich teilt. Vielen Dank, dass Sie das mit uns teilen. Ich würde genau da mal nochmal reingehen, und Frau Brokada, gibt es denn eigentlich aus der Praxis, aus der therapeutischen Praxis Ansätze, bei denen Sie sagen würden, das kann man machen, damit es schon, wenn die Kinder klein sind, dass die Beziehung stabil wird, also eine gute Geschwisterbeziehung aus Elternperspektive, weil Herr Röser ja gerade auch schon sagte, das fing schon im Elternhaus an, dass man eben eine gute Beziehung zueinander hatte?
Natürlich ist die Qualität der Geschwisterbeziehung immer auch abhängig davon, wie die Eltern sich verhalten. Die Kinder sind dem ja in gewisser Weise auch ausgeliefert. Das heißt, gibt es wirklich Bevorzugungen, Benachteiligungen latenter Art, die dann eben tatsächlich auch die Geschwisterbeziehung schwierig machen? Oder wird zu häufig eingegriffen in Rivalitäten, Streitigkeiten unter den Kindern? Das heißt, letzten Endes, um eine gute Qualität der Geschwisterbeziehung zu entwickeln, braucht es eben auch, wie wir sagen, funktionale Eltern, die sich eben angemessen auch in die Beziehung einmischen, sprich nicht zu viel und nicht zu wenig.
Und dieses Thema Konkurrenz, Herr Rösler hat jetzt gerade beschrieben, als DJ gemeinsam mit dem 6 Jahre jüngeren Bruder, stelle ich mir auch an vielen Stellen herausfordernd vor. Wie ist das denn bei Kindern als Geschwister vielleicht auch schon zur Schulzeit besser trennen an unterschiedliche Schulen, damit kein Konkurrenzdruck aufkommt oder sie vielleicht sogar genau diese Herausforderung stellen?
Nee, andersherum. Die Kinder haben ja natürlich dann angefangen mit der Kita und in der Schule natürlich auch getrennte Umwelten, nennen wir das. Das heißt, unterschiedliche Erfahrungen, die sie machen, weil sie ja auch im Normalfall so weit auseinander sind, dass sie unterschiedliche Klassenstufen besuchen. Und das ist ausreichend für die eigenen Erfahrungen. Also sie jetzt bewusst zu trennen, ist eher etwas Künstliches, was eben die Verbundenheit auch behindern kann.
Vielleicht passend dazu freue ich mich, am Telefon zu begrüßen Frau Maria Sellner aus Köln zugeschaltet. Sie hat Schwestern und Töchter und kann sicherlich da aus unterschiedlichen Perspektiven uns erzählen. Sind Sie denn an unterschiedliche Schulen gegangen oder haben Sie Ihre Kinder an unterschiedliche Schulen gepackt?
Es ist also tatsächlich so, ich glaube, ich muss mal hier rausgehen, weil hier meine Waschmaschine im Hintergrund schleudert. Entschuldigung. Es ist tatsächlich so, dass wir auf meine Kinder sind jetzt, meine Tochter ist gekommen, in der meine andere Tochter war, die ist jetzt in die Schule gekommen, aber meine Tochter ist jetzt auch auf der Grundschule, auf der ich schon war. Also wir sind so in unserer Bubble wieder angekommen, im Grunde, wo ich auch aufgewachsen bin, sodass es da jetzt wieder Berührungspunkte gibt, aber wir waren teilweise auf gleichen Schulen, teilweise auch nicht. Aber wir hatten immer doch dadurch, dass wir unterschiedliche Freundeskreise auch hatten, war das okay. Also so, das war jetzt auch nicht, wir hatten in der Schule selber nicht den großen Berührungspunkt tatsächlich.
Waren Sie selber Schwestern und haben selbst jetzt auch 2 Töchter. Gab es da irgendwie Punkte, bei denen Sie sagten, das möchte ich extra ganz genauso machen, wie ich mit meinen Schwestern groß geworden bin oder vielleicht genau anders?
Es zieht sich so durch, dass man immer wieder Dinge wieder sieht. Es ist total spannend zu sehen, wie die sich untereinander verhalten, meine Töchter, oder miteinander spielen oder wie unterschiedliche Charaktere sind, weil ich schon, also auch wo dieses mit den Positionen, meine jüngere Schwester ist vom Charakter eher so wie meine ältere Tochter und es ist so genau andersrum. Also so, das ist nämlich nicht so, dass man so typisch sagt, so die Ältere ist irgendwie die ist irgendwie tougher und muss sich mehr durchbeißen oder irgendwas oder so. Also ich habe eher das Gefühl, da ist jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass meine jüngere Tochter da so mit, also so eher so eine ruhigere ist oder so, wie das jetzt bei meiner Schwester und mir war zum Beispiel, also der, die direkt nach mir kam. Ich habe zu meiner, ich habe eine Schwester, die ist 6,5 Jahre jünger, zu der habe ich heute das engste Verhältnis im Grunde, auch so, also über dieses Geschwisterding hinaus, dass ich schon im Gegenteil zu anderen Hörer, ich glaube, das hatte eine Hörerin gesagt, dass dieses Freundschaft komplett getrennt ist. Also das kann ich gar nicht trennen bei meiner Schwester oder bei meinen Schwestern. Also das lässt sich für mich nicht trennen.
Also eine ganz, ganz nahe Bindung. Da ist die Leitung ein bisschen schwach, aber wir haben Sie, Frau Sellner, noch ganz wunderbar gehört. Vielen Dank Ihnen. Ich glaube, das nehmen wir einfach mal genauso mit, solange wir die Leitung noch gehört haben. Und da würde ich Frau Rohrer auch nochmal Sie gerne ansprechen. Es kommt ja immer wieder auf. Also Sie, wir haben direkt schon zu Beginn der Sendung gesagt, es gibt eigentlich nicht etwas, was man aus der Forschung festmachen kann, dass das Geschlecht oder das Alter, in wie viele Jahre einen Unterschied man hat als Geschwister oder auch die Position, war man das erste, das zweite oder das dritte Kind, dass es da irgendwelche gemeinsamen Zusammenhänge gibt. Trotzdem halten sich diese Regelmäßigkeiten zumindest so im Sprachgebrauch, hört man immer wieder, ja, das ist eine typisch große Schwester oder eine typisch kleine Schwester. Was glauben Sie, warum ist das so?
Also aus meiner Erfahrung ist erstmal so, dass, glaube ich, Menschen sehr schnell, basierend auf ihrer eigenen Erfahrung, wenn man eine Person trifft, bei der es auch so war, ah ja, klar, typisch. Und das kriege ich jetzt auch immer wieder mit. Also neulich meinte ein Kollege zu mir, ah ja, oder beim zweiten Kind ist immer alles viel entspannter. Und dann war ich sofort, was, Moment? Auch im Prinzip gegenteilig dazu ist. Aber es ist natürlich, wenn man selber was erfahren hat und es hatte so einen starken Effekt, und man trifft dann vielleicht ein paar andere Leute, bei denen das so ist, dann generalisiert man, glaube ich, an der Stelle schnell. Und da fand ich den letzten Hörerbeitrag auch sehr schön, dass das im Prinzip dann bei den Kindern auf einmal andersrum ist als in der eigenen Generation. Ich glaube, ein Faktor, der wirklich immer noch groß natürlich mit reinspielt, ist, und das darf man auch nicht ignorieren, Persönlichkeit im Schnitt mit dem Alter systematisch ändert. Und erstgeborene Kinder sind natürlich älter als die jüngeren Geschwister. Das heißt, wenn wir in der Kindheit im Prinzip oder dann auch im Jugendalter bis in die 30er hinein im Prinzip beobachten, naja, die Ersten sind jetzt aber im Schnitt ein bisschen gewissenhafter, ein bisschen weiter im Prinzip und so weiter, dann ist eventuell vieles davon auch ein Alterseffekt, der dann natürlich wieder beeinflusst, aber vielleicht dann gar nicht so sehr im Prinzip ein Ergebnis von der Geschwisterposition ist, sondern eher, okay, wir haben da auch diese Reifungsprozesse, die die Persönlichkeit an sich beeinflussen, ganz unabhängig von den Geschwistern.
Übrigens auch, was einige Hörerinnen und Hörer fragen, da ist nochmal eine anonyme Mail, die fragt, gibt es denn überhaupt Untersuchungen, die Geschwisterbeziehungen, Erziehungen etc. auf Unterschiede zwischen Ost und West untersuchen? Also gab es dazu auch Forschungen, Frau Rohrer?
Ah, das ist eine spannende Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es wenig gibt, was das in dem Hinblick anschaut. Also wir wollten uns das ein bisschen anschauen im Hinblick auf die Geschlechterrollen, weil es im Prinzip eben Forschung gibt, die anzeigt, dass wenn Frauen oder Mädchen, Bruder, dass es dann Geschlechtsstereotyper wird. Also dass die Frauen dann später vielleicht auch wirklich Berufe ergreifen, die typisch weiblich sind, also einen höheren Frauenanteil haben und so weiter. Und unsere Vermutung ist, dass wenn es dieses Phänomen in Deutschland gibt, dass es, wenn dann vermutlich im Westen zu beobachten ist und vielleicht gar nicht so sehr im Osten, wo natürlich die Berufstätigkeit der Frau auch schon eine höhere Selbstverständlichkeit hat, historisch betrachtet. Weiß ich nicht, oder wüsste ich nicht von empirischen Studien, die sich das wirklich anschauen, ist aber super spannend und sollte unbedingt gemacht werden.
Bleibt auch sicher, und das halt auch so ein bisschen in unserer Sendung, denke ich, nach, Frau Rohrer, dass es einfach auch in der Forschung noch sehr, sehr viel gibt, was man da an der Stelle erforschen kann. Ich würde den Moment nutzen und nochmal im Westen Deutschlands nach Bonn Julia Linder am Telefon begrüßen. Sie ist, darf man sagen, Mutter eines Einzelkindes, und da ist jetzt vielleicht die Frage, Geschwister oder nicht. Schönen guten Tag, Frau Linde.
Ja, hallo, guten Tag in die Runde. Ja, ich bin Mutter eines Einzelkindes, habe selber eine 3 Jahre jüngere Schwester, zu der ich eine sehr enge Beziehung habe. Und ja, wäre mein Leben anders oder unser Leben anders verlaufen, hätte ich sicherlich kein Einzelkind. Es gibt gute Gründe dafür, dass das Kind auch alleine bleiben wird. Und es tut mir so unglaublich leid, weil das Kind fragt immer nach Geschwistern und gelegentlich werden mein Mann und ich dann in so Rollenspiele eingebunden. Und mein Mann muss dann der Bruder sein und ich muss dann die Schwester sein. Und das Kind wünscht sich ganz dringend auch bitte eine kleine Schwester bevorzugt. Und nein, es könnte ja auch ein Bruder werden. Nein, bitte kein Bruder, nur eine Schwester. es ist so ein bisschen die Frage, was kann man tun? Also weil mir das selber auch so leid tut, das Kind vielleicht so ein bisschen von diesem Leid zu befreien oder von diesem Druck, ich möchte ein Geschwister und da kommt keins mehr.
Bevor wir da Frau Brokada fragen, Frau Linde, vielleicht noch kurz angefügt, wie alt ist denn Ihr Kind gerade?
Vier
Jahre alt. Frau Brokada, was kann man denn da machen? Gibt es da auch therapeutisch nochmal was Ansätze, wie man Kindern auch nahebringt, dass solche Beziehungen auch durch Freundschaften entstehen? Oder was würden Sie da überhaupt raten?
Ja, das war jetzt eine schöne Illustration, dass die Kinder sich in dem anderen sich wiederzufinden, wiederzuentdecken, dass das eher etwas ist, was auch Geschwisterschaft ausmacht und was man eben durch Freunde nicht ersetzen kann. Von Freunden kann man sich trennen. Freundschaften sind oft jedenfalls nicht unbedingt lebenslang wirklich bindend. Aber es gibt ja auch so Fantasiegeschwister, die sich Einzelkinder dann oft suchen. Und das auf jeden Fall zuzulassen, zu unterstützen und letzten Endes auch das mit den Rollenspielen ist ja auch eine witzige Kompensation dieses vermeintlichen Mangels. Aber wir haben es ja vorhin schon gesagt, es ist kein wirklich prägender Mangel, sondern es ist eben einfach eine Sehnsucht, die in einem ist.
Und es ist sicher etwas, was, wie wir jetzt auch aus Ihren beiden Perspektiven nochmal angedeutet haben, ja, kein Mangel ist, sondern eben vor allen Dingen etwas, was man vielleicht im Leben vermisst, aber was auch Freundschaften und so weiter ins Leben bringen können auf ganz unterschiedliche und vielfältige Art und Weise. Frau Linde, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Erfahrungen schildern mit Ihren Geschwistern und mit Ihrem Kind auch und alles Gute an der Stelle auch für Sie. Ich würde gerne, Frau Brokada, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was ist denn eigentlich mit Zwillingen? Also das ist ja auch nochmal eine ganz besondere Beziehung zueinander und sicherlich gab es und gibt es auch da sehr viel aus der Forschung zu konstatieren. Welche Beziehungen oder was sind Attribute, die wir da nochmal hervorheben sollten, was die Geschwisterbeziehung von Zwillingen betrifft?
Ja, vielleicht vorweg. Es ist tatsächlich so, dass die Anzahl von Zwillingen in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist, weil die Frauen später Kinder kriegen. Und da gibt es also biologische Gründe, weshalb dann auch häufiger zweieckige Zwillinge entstehen oder auch die Reproduktionsmedizin hat dann Anteil daran. Aber das heißt, tatsächlich gibt es heutzutage mehr Zwillinge, als es noch vor einer Generation gab. Und Sein hat natürlich nochmal ganz besondere Charakteristiken, weil ich bin nie allein gewesen. Ich bin ja schon im Uterus ständig im Kontakt gewesen mit einem anderen gleich entwickelten Menschen. Und Zwillinge verbindet oft so eine ganz implizite Verbundenheit, die also bis in Geheimsprachen hineinreichen kann, in ein Verständnis hineinreicht, was eben weit über das hinausgeht, was andere Menschen entwickeln können. Also so eine intuitive Verbundenheit, die nochmal viel intensiver ist als bei altersungleichen Geschwistern.
Frau Rohrer, Zwillinge auch nochmal in der Forschung etwas, was ja schon lange betrachtet wird. Wie setzen Sie Zwillinge in den Kontext der anderen Geschwisterbeziehungen?
Ja, das mit den Zwillingen ist eine spannende Sache, nämlich ganz viel Forschung, also im Bereich der Verhaltensgenetik und so weiter, baut tatsächlich so ein bisschen auf der Annahme, dass Zwillinge jetzt nicht so anders sind. Weil in dem Moment, wo Zwillinge so sehr anders sind, sind im Prinzip viele unserer Ansätze, um genetische Anteile und so weiter zu schätzen, eigentlich nicht mehr so optimal. Nach meinem Stand, also es ist natürlich bei Zwillingen diese besondere Beziehung gibt, die dazu auch führt, dass sie natürlich viel näher aneinander sind in der Regel, was Gedanken und Gefühle angeht. Im Hinblick auf Persönlichkeit weiß ich aber tatsächlich gar nicht so viel. Es gibt so ein paar Befunde, dass Zwillinge im Prinzip bei der intellektuellen Entwicklung ein ganz kleines bisschen hinterherhinken, aber das ist natürlich sehr drin, dass Zwillinge natürlich auch oft früher zur Welt kommen, was natürlich auch Effekte hat und so weiter. Das heißt, aus meiner Perspektive, also Zwillinge werden in der Persönlichkeitsforschung oft so ein bisschen als Instrument betrachtet, weil das ist super spannend, um sich damit bestimmte Sachen anzuschauen, Effekte der Umwelt, Effekte der Gene und so weiter. Aber was jetzt bei Zwillingen besonders sein könnte, ist vielleicht ein bisschen vernachlässigt worden.
Frau Rohrer, geben Sie uns mal vielleicht kurz vor Ende der Sendung so einen kleinen Ausblick. Was sollte denn in der Forschung passieren? Also was würden Sie sich vielleicht auch wünschen, wo noch mehr in Bezug auf Geschwisterbeziehungen geforscht werden sollte? Oder was können wir denn schon absehen?
Also was ich mir wirklich wünschen würde und woran wir auch ein bisschen arbeiten, aber was tatsächlich sehr schwer ist, was wir super spannend finden, weil auch ich persönlich habe mir jetzt immer Effekte von Geschwistern immer geschaut, beziehungsweise sobald die Personen eben Fragebögen ausfüllen können. Und das ist so ein bisschen unserer Methode der Fragebögen geschuldet. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es tatsächlich da deutlichere Effekte gibt, die man halt in der Jugend, in der Kindheit und so weiter findet. Und wir stoßen da im Prinzip an so eher so pragmatische Grenzen. Okay, wie erfasst man jetzt beispielsweise die Persönlichkeit bei kleinen Kindern? Und vor allem, wie halt von kleinen Kindern, ohne einfach nur quasi die Elternperspektive zu haben, die sich natürlich ändern kann von Kind zu Kind, aber gar nicht unbedingt das Kind aufgreift, sondern vielleicht auch wirklich einfach die Erwartung der Eltern. Das heißt, wir versuchen uns dem jetzt ein bisschen zuzuwenden. Ich würde mich aber auch echt freuen, wenn das andere versuchen, weil ich glaube, dass das relativ ein bisschen tricky ist, wie man das tatsächlich am besten macht. Aber es würde mich tatsächlich vielleicht wirklich Effekte geben, die einfach nach hinten hin sich im Leben verwaschen, weil man so viele andere Erfahrungen macht.
Jetzt haben wir, glaube ich, einiges auch davon schon mitgenommen, Frau Brokada, die sich ja auch schon jahrzehntelang mit der Thematik auseinandersetzt. Wir haben noch ein paar gemeinsame Sekunden und ich würde Sie vielleicht mit einem Wort gerne abschließen lassen, Sie gerne fragen. Eine Welt ohne Geschwister wäre?
Eine Welt, wo die Erfahrung von Intimität und Nähe erst im späteren Leben erarbeitet werden muss, die doch ein bisschen mehr vielleicht auch Egozentrismus beinhaltet, wie wir das in China ja zum Teil in der Ein-Kind-Politik beobachtet haben. Das heißt, Geschwister sind schon Kräfte, die uns helfen, empathischer und sozialer zu agieren.
Und das nehmen wir, glaube ich, als wunderbares Schlusswort mit. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Meinungen und Erfahrungen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Rohrer, nochmal für Ihre Einblicke und natürlich auch bei Ihnen, Frau Brokada, für Ihren Input, den Sie uns gegeben haben in dieser Sendung, die Lebenszeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan Sari.